Hallo, hier sind Bastian und Laura. Herzlich willkommen beim Gemeinsam Wachsen Podcast. Bastian Wittig spricht über Ayurveda, persönliche Weiterentwicklung und Yoga. Viel Spaß mit der nächsten Folge.
Wenn Bastian Themen vorschlägt aus dem Bereich der ayurvedischen Psychologie, muss ich sagen, dass ich mich persönlich immer extrem freue, weil er aus diesem Bereich einfach ein unglaubliches Wissen hat und man merkt auch einfach, wie sein Feuer für dieses Thema brennt. Und das ist auch so ein bisschen sein Steckenpferd und ich glaube, das wird es auch immer noch mehr und noch mehr und noch mehr, weil du dich immer mehr mit diesen Themen beschäftigst bei deiner eigenen Ayurveda-Reise. Und du hast mir auch gesagt, dass das ayurvedische Psychologie-Seminar hier bei uns deine volle Leidenschaft weckt und es ist einfach so schön, ist, die Menschen zu begleiten. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir heute über die Grundannahmen der ayurvedischen Psychologie sprechen. Und ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, Bastian, was du uns da gleich alles Schönes mitgeben wirst.
Okay, ja, ich bin auch gespannt. Das ist das erste Mal, dass wir das im Podcast machen. Sonst erzähle ich immer im Seminar darüber und wir malen das mit Beispielen aus und gehen in verschiedene Übungen, um das tiefer zu reflektieren. Aber ich glaube, in diesem Rahmen kann es auch sehr schön sein.
Ja, und es dauert natürlich im Seminar deutlich länger. Wir versuchen das jetzt hier schön.
Das wird eine Kunst jetzt,
ja. Ja, schön für euch zusammenzufassen. Aber vielleicht fangen wir erstmal mit den Basics an. Was kann man sich denn eigentlich überhaupt unter der ayurvedischen Psychologie vorstellen? Magst du uns da ein bisschen abholen?
Ja, genau dazu besprechen wir heute die Grundannahmen, weil die ayurvedische Psychologie, die hat jetzt keine Definition in dem Sinne. In den Klassikern werden uns einfach 5 Begriffe hingeworfen, kann man sagen, mit denen wir dann etwas anfangen dürfen. Aber ich finde, diese Begriffe, die haben es voll in sich. Ich glaube, die haben wir auch schon mal kurz in einer anderen Folge besprochen. Vielleicht wiederholen wir sie aber noch mal kurz trotzdem, bevor wir, und das ist mir heute ganz wichtig, auf die da verborgenen Grundannahmen zu sprechen kommen, die sich im klassischen Ayurveda wiederfinden, die ayurvedische Psychologie aber so besonders macht, die uns ein tieferes Verständnis sogar von unserem Dasein gibt, von unserer persönlichen Existenz und vor allem auch noch einen tieferen Sinn mitgibt. Man kann ruhig sagen, dass die ayurvedische Psychologie unglaublich stark geknüpft ist mit dem Körperlichen zum einen, weil der Körper und der Geist, der ist nach Ayurveda untrennbar. Also im Ayurveda gibt es eigentlich gar keine ayurvedische Psychiatrie oder Psychologie getrennt. Deswegen ist sie auch noch nicht so etabliert, weil im ursprünglichen Sinne ist Ayurveda-Psychologie untrennbarer Teil von der Ayurveda-Medizin, die körperlich ist und eben aber auch spirituell. Und gerade aber die Ayurveda-Psychologie ist so dieses Bindeglied zwischen Körper und feineren, subtileren Aspekten des menschlichen Daseins, eben auch, ja, wenn du so willst, Spiritualität oder tieferer Gesetzmäßigkeiten des Daseins, die auch mittlerweile sehr wissenschaftlich sind. Und diese 5 Begriffe, die wir da haben, das ist zum einen Gnana. Gnana heißt Wissen, ein tieferes Wissen in uns über unsere eigene Natur, über unseren persönlichen Ursprung, kann man sagen, über das, was uns eine innere Stabilität gibt, wenn wir es wirklich begreifen, dass wir verbunden sind mit der Natur, mit dieser Kraft und dieser Schöpferkraft, die letztendlich das Universum ausmacht. Das ist Gnana. Diesem geht es immer mehr auf die Spur zu kommen, diese Kraft in der Natur und in uns selbst zu spüren. Das ist eben, wie gesagt, dieser etwas feinere Aspekt innerhalb der Ayurveda-Psychologie. Man kann ruhig sagen, eben auch dieser spirituelle Aspekt. Und dann gibt es dieser mehr greifbare Aspekt von Vijnana, das ist praktisches Wissen. Wissen ist so unglaublich wertvoll, aber vor allem das praktische Wissen. Ayurveda ist eigentlich gar nicht so ein Theoriewissen, wo wir, deswegen gibt es oder gab es ursprünglich eben auch nicht diese vielen Zahlen im Ayurveda. Die gab es nicht, gab nicht große Zahlen. Es war alles so ein Erfahrungswert, ein inneres Wissen, welches darauf basiert, uns selbst besser zu verstehen und mit uns umzugehen im Sinne der Lebensweise, der Ernährung, der Rhythmen des Lebens und unserer eigenen Persönlichkeit. Und dann haben wir als dritte Ebene die sogenannte Dairya-Ebene. Dairya heißt persönliche Stärke. Und hier kommen verschiedene Aspekte zutage, die uns innerlich stärken, vor allem unseren Geist stärken, wie zum Beispiel unsere Werte. Was ist mir ganz besonders wichtig? Oder unsere Lebensziele. Wonach strebe ich wirklich? Und ist das, wonach ich strebe, wirklich das, was ich wirklich möchte? Und genauer zu beleuchten. Und dann haben wir die vierte Ebene, die nennt sich Smriti, das heißt Erinnerung. Unsere Erinnerung und unsere Erinnerungskraft zu stärken. Wenn wir jetzt etwas erleben, obgleich es eigentlich ganz schön war, aber es als was Negatives abspeichern, das haben man viele Menschen, wir speichern alles negativ ab. Das können wir erforschen und korrigieren. Und jeder Mensch hat da was, wo er für sich sagen kann, das kann ich für mich aus meiner Erinnerung neu beleuchten und zu was Positivem machen. Und Samadhi, die fünfte Ebene, ist dann die Achtsamkeit, kann man sagen. Die Bedingungslosigkeit im weiteren Sinne. Wenn wir etwas achtsam und liebevoll in uns selbst annehmen, dann verliert es an bedrohlicher Kraft. Ja. Wenn ich jetzt meine Angst versuche, immer nur wegzumachen und sie bewerte, dann wird sie nur schlimmer. Mhm. Wenn ich die Angst als was betrachte, vielleicht mit einer neuen Bedeutung, dann kann ich ganz große Kraft und eine neue Liebe daraus schöpfen. Das sind diese fünf Ebenen. Mhm. Und dahinter verbergen sich ganz tolle Grundannahmen. Ja, ich könnte ewig darüber erzählen. Vielleicht müssen wir die Folge doch in zwei Teile machen. Nee. Wir gucken mal. Ne?
Wir schauen. Aber es ist so spannend, weil alleine das, was du jetzt gerade schon gesagt hast, da waren so viele Bereiche dabei, die aber natürlich auch höchst modern sind, die vielleicht nur anders genannt werden. Weil ich hatte, das ist jetzt echt schon einige Zeit her, ein Buch gelesen. Ich meine, es heißt Happier. Und es ist von einem Harvard-Professor, der darüber spricht, wie werden wir glücklich? Oder was sind Kernkonzepte von Glück? Und beispielsweise, was du auch eben angesprochen hattest, er hat gesagt, Ziele. Ziele im Leben zu haben, das ist ein Kernbereich, der so, so, so wichtig ist, damit wir überhaupt Glück erfahren können. Und diese Ziele sollten auch nicht darauf ausgerichtet sein, auf Schönheit oder auf Berühmtheit oder auf was auch immer, sondern eher auf etwas geben, auf unterstützen, auf helfen, weil das sind die Sachen, die uns letztendlich wirklich erfüllen. Weil ein Ziel zu erreichen, ist nicht das, was uns glücklich macht. Der Weg ist eigentlich das, was uns glücklich machen sollte.
Oh, wie schön.
Und das ist ja genau das, was du gesagt hast, nur in anderen Worten. Und das finde ich hochgradig spannend. Und einen anderen Aspekt, den du eben genannt hattest, wir merken uns mehr die negativen Sachen. Und ich weiß leider nicht mehr, welches Verhältnis es war, aber er hat im Buch tatsächlich beschrieben, wir brauchen für so und so viele schlechte Erfahrungen, so und so viele gute Erfahrungen. Und die guten Erfahrungen haben halt deutlich überwogen, weil unser Geist sich einfach lieber die schlechten Sachen merkt. Leider. Wow. Von daher hochgradig modern und sehr, sehr spannend. Lass uns jetzt auf die Grundannahmen hinter diesen Wörtern zu sprechen kommen.
Ja, gerne. Zum einen, also dürfen wir sagen, diese Grundannahmen, das ist quasi mit meinen eigenen Worten aus dem klassischen Ayurveda entnommen. Und natürlich in der Praxiserfahrung, also im Coaching mit vielen Klienten und in Seminaren quasi gefestigt worden. Ne? Also ich beziehe mich auf das klassische Ayurveda ganz klar und beschreibe es aber mit meinen eigenen Erfahrungen. Und so heißt es, dass unsere Sinne, die nennen wir auch Indriyas, hast du vielleicht schon mal gehört. Also alles, was wir wahrnehmen über unsere Sinnesorgane, direkt mit unserem Geist verbunden ist. Erstmal ist es vielleicht komisch, das als Trennung zu sehen, das, was wir wahrnehmen und unser Geist, das gehört ja irgendwie zusammen. Ayurveda beschreibt aber die Verbindung da nochmal. Und eigentlich ist es ganz, ganz plausibel, dass wenn wir sagen, wir sehen etwas Schlechtes erstmal, vielleicht was Unangenehmes, vielleicht im Fernsehen, da gibt es ja viele Beispiele. Da gibt's, also ich glaube, wenn man den Fernseher einmal anschaut, zur ganzen Stunde, da hat man genug von diesen Negativen. Genau. Und es heißt im Ayurveda, das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen, das hat einen ganz starken Einfluss auf unseren Geist. Aber eben auch, was wir Schönes sehen, na klar. Wenn wir was Schönes betrachten, wenn wir die Natur betrachten mit ihrer Schönheit und ihrer Einzigartigkeit. Überall in jeder Ecke ist diese Schönheit und Einzigartigkeit. Wenn wir das wahrnehmen, dann macht es auch etwas mit unserem Geist, und zwar etwas Tiefes. Das ist diese eine Richtung, die beschrieben wird, von der Wahrnehmung auf den Geist. Und dann wird aber auch gleichzeitig die andere Richtung beschrieben. Das finde ich fast noch spannender. Das heißt, so wie wir im Geist eingestellt sind, sehen wir die Dinge oder nehmen wir die Dinge wahr. Es gibt auch diesen Spruch, kriege ich den jetzt überhaupt auf die Reihe? Was wollte ich sagen? Das hab ich ab und zu. Wir Menschen sehen die Welt nicht, wie sie ist, sondern wie wir sind. Das ist ein moderner Spruch, weiß nicht genau, wo der herkommt, aber der sagt das genau aus, auch was hiermit gemeint ist. Daher ist es eben Teil der ayurvedischen Psychologie, unsere innere Repräsentation zu beleuchten, denn daraus entsteht erst unsere Wirklichkeit. Ja. Nichts Neues. Aber das finde ich so spannend, weil daraus ergeben sich dann ganz praktische Werkzeuge, mit denen wir dann arbeiten können. Aber eben, dieses Grundverständnis brauchen wir dafür. Dann gibt es diese nächste Grundannahme, die habe ich, formuliere ich mit eigenen Worten. Also wir haben eine Intelligenz in uns, die nennt Ayurveda Prajna. Prajna ist das gleiche wie Buddhi. Das hat der ein oder andere auch schon mal gehört. Buddha ist davon noch abgeleitet. Und das ist einfach eine natürliche Intelligenz, eine Intuition, kann man sagen, oder eine innere Weisheit. Und das hat nichts mit Verstand zu tun oder mit Intelligenz. Es wird häufig auch mit Intelligenz übersetzt. Aber es ist einfach eine innere Intuition, die uns eigentlich genau das sagt, was wirklich für uns das Richtige ist. Nur wir dürfen wieder lernen, auf sie zu hören und einen Zugang dazu zu finden. Also, das ist eine Grundannahme, und daraus ergeben sich dann wiederum praktische Anwendungsmöglichkeiten, weil diese tiefe Weisheit in uns, die es einfach übertrifft alles, was wir jemals uns erdenken können. Und dann eine weitere Grundannahme ist, dass unsere Welt, in der wir leben, quasi unsere Realität aus unserer eigenen inneren Repräsentation entsteht. Das habe ich eben auch schon erklärt. Das ist quasi eine Schlussfolgerung. Jeder Mensch lebt in der Konsequenz seiner eigenen inneren Repräsentation. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, es gibt eigentlich keine Objektivität.
Nee, in dem Sinne wirklich nicht. Also dein ganzes Leben, alles, was du jetzt um dich herum hast, dein Umfeld, dein räumliches Umfeld, aber auch die Menschen, mit denen du dich umgibst, deine Arbeit, all das ist das Ergebnis deines eigenen tieferen Denkens. Und deswegen macht es so viel Sinn, das eigene Denken, die eigene Sichtweise, tiefere Sichtweise auf die Welt zu beleuchten. Das kann unglaublich wertvoll sein. Das ist ja nichts Neues für niemanden von uns. Aber ich finde, ist dieser Prozess, der hört nie auf. Ich erwische mich selbst manchmal auch, dass ich denke, warum ist mir das jetzt hier passiert heute? Ne? Also das hätte auch echt nicht sein müssen. Ja, sowas bin ich vielleicht gar nicht gewöhnt oder so. Ne? Und dann bin ich auch kurz davor, und das ist ja auch was ganz Menschliches, so ein bisschen in die Opferrolle mal rein, kurz reinzukommen. Ne? Ja, ich wieder so. Ne? Aber eben, wenn wir uns immer wieder daran besinnen, darum geht es ja, wir wollen ja nicht. Ich glaube, wenn wir alle schon vollkommen darin leben würden, dann bräuchte es dieses Leben gar nicht. Aber es ist immer wieder so ein schöner Erkenntnisprozess. Sich selbst als Schöpfer seines Lebens zu betrachten. Und selbst wenn einmal was ganz Unangenehmes passiert ist, was einen vielleicht aufgrund erschüttert, zu sagen, ich habe das selbst gewollt. Oder ich habe es selbst gerade initiiert aus meinem Inneren heraus. Also das ist für mich selbst immer wieder ganz spannend.
Hilft dir das dann auch, aus dieser Opferrolle wieder rauszukommen? Ja, genau. Das ist quasi deine Taktik dann dahinter, dass du sagst, okay, das ist irgendwie aus mir heraus entstanden, und dann hinterfragst du quasi, okay, warum ist das denn entstanden? Wie ist das entstanden? Wie kann ich das vielleicht in mir verändern? Wie kann ich nächstes Mal anders damit umgehen? Ist das so, wie du damit umgehst? Oder hast du da noch eine andere Strategie für dich?
Das ist eine gute Frage. Ich überlege ganz, ganz scharf. Ich glaube, ich gehe es gar nicht auf so einen konkreten Gedankengängen ab, für mich persönlich zumindest, sondern es ist einfach nur wieder dieser Entschluss, diese eine Entscheidung und dieser eine tiefere Gedanke, dass ich mich entscheide, mein eigenes Leben vollkommen, aber wirklich zu 100% in meine eigenen Hände zu nehmen. Und nicht mich darüber rumzuärgern, warum andere jetzt das gemacht haben oder warum ich ihn selbst jetzt zufällig oder aus bestimmten äußeren Umständen in diese Situation getappt bin, sondern einfach nur sagen, ich bin 100% für mich selbst verantwortlich und egal was passiert ist, ich kann 100% was draus machen. Nur dieser eine Gedanke.
Na, schön.
Ja, aber da kann jeder für sich selbst ja Strategien entwickeln. Mhm. Das ist ja so das, was wir im psychologischen Berater machen. Anhand dieser Grundannahmen. Ja, dann bauen wir weiter darauf auf. Was können wir noch sagen? Somit lebt also jeder in seiner eigenen Wirklichkeit, 100%. Aber das Schöne ist, dass egal was passiert oder egal was man erfahren hat oder von jemand anders vielleicht auch erfahren bekommen hat als vielleicht eine schmerzvolle Erfahrung, die folgende Grundannahme auch vielleicht hilfreich sein kann, dass jeder Mensch innerhalb seiner persönlichen Wirklichkeit immer die besten Entscheidungen trifft. Auch diesen Satz müsste man sich eigentlich tief irgendwie in sich zergehen lassen oder darüber meditieren, weil das ist auch so ein Aspekt, der einen aus der Opferrolle so rausholt. Mhm. Wenn man sich insgeheim irgendwie ärgert oder quält, entweder über sich selbst oder irgendwie im Kontext mit seinem Umfeld, mit anderen Menschen. Eins von beiden ist ja meistens der Fall. Ja, sich bewusst zu machen, ich oder die andere Person hat das Beste entschieden, wie er oder sie oder ich nur konnte, aufgrund seiner eigenen persönlichen inneren Repräsentation. Und dann, wenn man das wirklich verstanden hat, dann gibt es keine negativen Emotionen. Das hat auch was mit Verzeihen zu tun, auch mit sich selbst verzeihen. Aber dafür ist diese Grundannahme wichtig. Wir können uns selbst nicht verzeihen oder jemand anderem nicht verzeihen, wenn wir nicht tief uns mit dieser Grundannahme befassen, dass dieser Mensch oder eben ich selbst gerade entschieden habe, so wie ich am besten konnte. Selbst wenn was Scheiße dabei rauskommt, jetzt auf Deutsch gesagt. Selbst wenn es mal weh tut. So, ja? Selbst wenn es dann im Nachhinein vielleicht ein Fehler, in Anführungsstrichen, war, war es in dem Moment die beste Entscheidung. Aber was wir draus machen, liegt doch jetzt wieder 100% bei uns. Mhm. Deswegen ist es wichtig zu erkennen, man konnte nicht anders. Ja, wenn jemand eine Bank überfällt, dann tut er das sicher, um Geld zu bekommen. Und wenn er jemand anders bedroht und die Waffe vor die Nase hält, dann ist das keine schöne Sache. Aber aus einer tieferen Sicht möchte der Bankräuber, ja, hat er was, kann er nicht anders. Vielleicht steht er so sehr unter Druck. Deswegen gibt es in der Psychologie, auch in der modernen Psychologie, kein Gut und kein Schlecht, kein Richtig und kein Falsch. Es gibt nur Absichten. Mhm. Und wenn man genauer hinterfragt, ist jede Absicht aus einer positiven Absicht heraus. Du kannst dir jedes Verhalten vornehmen und tiefer hinterfragen, warum, warum, warum. Und es kommt immer etwas Positives heraus. Mhm. Vielleicht wollte der Bankräuber seine Kinder versorgen, weil er jetzt keine andere Möglichkeit sieht. Oder auf irgendeine andere Weise. Viel wichtiger, als dass wir andere Menschen, dessen positive Absicht erkennen, ist, dass wir unsere eigenen positiven Absicht erkennen, wenn wir mit uns selbst gerade irgendwie im Argen sind. Mhm. Das ist die größere Aufgabe. Aber spannend.
So eine philosophische Ansicht und gleichzeitig trotzdem finde ich sehr praxisorientiert mit dem Beispiel, was du gerade gebracht hast. Man kann ja mit sich selbst ins Gespräch gehen, wenn man solch eine Situation hat und wirklich abgehen. Warum? Ja, das und deswegen. Und dann wieder, okay, und warum? Genau. Und wieder das und deswegen. Und man kann da ja wirklich ein eigenes Gespräch mit sich selber führen und sich dafür mal nur eine halbe Stunde oder wie lange auch immer Zeit nehmen und wirklich darüber meditieren und das immer und immer und immer wieder machen, bis man dahin kommt.
Absolut.
Und diese positive Absicht bei sich selbst erkennt.
Voll. Ja, das ist auch ein Coaching-Format, was wir hier im psychologischen Berater durchführen. Gar nicht so in Dialogform, sondern in einer Entspannung mit bestimmten Rückfragetechniken, die noch mehr als nur das Warum beinhalten, aber die einen tiefer zu diesem Kern führen und so eine Erleichterung dann schaffen und so eine Selbstannahme und so eine innere Freude und so eine Liebe wieder zu sich selbst stärken kann. Egal, mit welchem Thema man reingeht, kommt immer was Positives bei raus. Das ist Erfahrung von Hunderten von Menschen, die wir hier begleiten.
So schön.
Das ist beeindruckend. Und eben auch moderne Wissenschaft. Es gibt da auch Vergleiche zu modernen Methoden. Aber da kommen wir nochmal später drauf zu sprechen kommen. Ja, also die nächste Grundannahme habe ich somit schon preisgegeben. Wir leben nicht nur in unserer eigenen Realität und treffen die bestmögliche Entscheidung, sondern dahinter verbirgt sich noch eben immer eine positive Absicht. Das ist das Naturell eines Menschen. Wir handeln tief im Innersten aus einer positiven Absicht. Man könnte jetzt natürlich noch in die Diskussion gehen. Das sind häufige Fragen von den Teilnehmern. Ja, aber wie ist das jetzt mit einem Vergewaltiger? Wie ist das mit einem Diktator? Und wie ist das mit dem und dem? Aber es ist genau das Gleiche. Kann ja jeder für sich jetzt erstmal selbst reflektieren. Oder du kommst dann zum psychologischen Widerstand.
Ja, man muss es, ich finde gerade in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, mit all dem, was in der Welt gerade passiert, ne, das ist schon etwas, worüber man nachdenken muss, worüber man philosophieren muss und was, ich glaube, auch auf allen Ebenen ein extrem langer Prozess ist. Also ich weiß nicht, würdest du von dir sagen, dass du alle diese Grundsätze schon komplett durchdrungen hast? Dass du, weil ich frage mich gerade, durchdringt man das überhaupt irgendwann einmal komplett? Oder?
Das werden wir sehen. aber ich wünsche es mir so sehr für mich, weil ich weiß, dass das ein Weg ist zur inneren Befreiung oder zur inneren, wirklich zum tiefsten Glück.
Zum inneren Frieden?
Zum inneren Frieden, wie man es auch nennen möchte. Und diese Grundannahmen heißt ja nicht, dass wir deswegen automatisch mit allen einverstanden sind, was auf der Welt passiert. Ganz im Gegenteil. Aber wie können wir dann etwas verändern auf dieser Welt, wenn wir das andere nicht tiefer verstehen? Das Gegenüber, von mir aus auch, von mir aus den Feind nicht verstehen. Das sagt Ayurveda auch. Da gibt es ganz schöne Zitate. Wenn du deinen Feind, das sagt Ayurveda, Feind, nicht verstehst, dann wirst du nicht gewinnen können. Das ist jetzt sehr weiter ausdehnbar, auch gerade auf unsere heutige Situation. Aber am Ende geht es doch darum, erst in einen inneren Frieden zu kommen, um äußeren Frieden wieder möglich zu machen. Ja. Wenn wir im Äußeren schon kämpfen oder im Inneren, dann wird es nie Frieden geben.
Das heißt, es geht erstmal darum, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich mit sich selbst in den Frieden zu kommen. Und das hatte eine Freundin von mir so schön gesagt in einer Sprachnachricht, wo sie meinte, es ist einfach die lebenslange Aufgabe, diese innere Balance, diese innere Stabilität zu finden. Erst einmal vielleicht unabhängig von dem, was außen passiert, sondern es ist erstmal das Innere.
Ich glaube, danach streben wir einfach. Und das verbindet uns ja auch. Also ich möchte auch mit Menschen zusammenwirken, die auch eben so das in sich fühlen, dieses Streben danach, ne? Weil ich glaube, wir können nur wirklich was bewegen, wenn wir auch in uns selbst was bewegen.
Auf jeden Fall.
Das bin ich auch. Deswegen bin ich ja so dankbar, dass wir so ein tolles Team sind.
Wir haben das beste Team am Ayurveda Campus. Das kann man nur noch mal betonen.
Ja, ich bin so dankbar. Ja.
Super schön.
Ja, ich glaube, wir nähern uns so langsam dem schönen Ende. Vielleicht noch zwei Grundannahmen. Zum einen, wir Menschen haben alle Ressourcen für ein erfülltes und glückliches Leben in uns und tragen darüber eben auch die volle Selbstverantwortung. Das heißt, egal was wir uns wirklich aus tiefstem Herzen für uns selbst wünschen, wir haben das in der Hand und haben diese Kraft dazu, es zu ermöglichen und zu verwirklichen. Wir müssen uns nur unserer eigenen Kraft wirklich zugestehen und eingestehen. Ist auch wieder raus aus der Opferrolle, wo wir sagen, oh, kann ich nicht, will ich nicht, andere, wegen den anderen kann ich jetzt nicht. Und das ist jetzt genau das Gegenteil, aber es ist eine Wahrheit, die wir in uns stark werden lassen können. Und ganz schön auch, aber geht jetzt eben auch auf diese spirituelle Ebene, das kann jeder für sich annehmen oder beleuchten oder erstmal abtun, dass der Kern des Menschen, das tiefe Innere des Menschen mit Glückseligkeit erfüllt ist. Also je mehr wir in uns, also mit uns selbst ins Reine kommen und in uns eine Tiefe wahrnehmen, da finden wir nur was Schönes. Mhm. Wenn wir diese negativen Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, überbrücken, entweder dadurch, dass wir sie neu beleuchtet haben oder indem wir sie einfach annehmen, aber tiefer gehen, wieder zu unserem tieferen Kern, dann finden wir nur was Schönes. Nur eine tiefe Liebe, einen tiefen Frieden, eine tiefe Stille. Das lassen wir jetzt mal so stehen.
Ja, super schön. Das waren sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ich danke dir sehr für all diese Einblicke, für all diese riesigen Weisheiten. Ich hoffe,
die dass...
ich
selbst noch verwirklichen möchte.
Wir sind alle in einem Prozess. Ja. Aber es waren sehr, sehr schöne Worte. Und ich hoffe, dass es dir auch gefallen hat. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass uns super gerne eine 5-Sterne-Rezension da bei iTunes. Da freuen wir uns riesig drüber. Oder empfehle den Podcast auch super, super gerne weiter. Gemeinsam wachsen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hab jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag.
Ganz viel Liebe für dich.